Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Moin und herzlich willkommen hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tanja Hufschmidt und an meiner Seite habe ich wie immer den Sven Schulze. Hi Sven.
Hallo Tanja, moin.
Und natürlich haben wir uns heute auch wieder Gäste geholt. Da ist zum einen der Matthias Lindenbrügger. Hallo Matthias.
Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung.
Und ja. Unser zweiter Gast ist der Henning Knob. Hallo Henning.
Hallo.
Matthias, ich habe gleich eine Frage. Also Matthias, du bist Sportchef bei der Mopo gewesen und bist jetzt irgendwie weg. Wie kommt sowas? Hattest du keinen Bock mehr, über den HSV zu reden? Oder?
Also ich würde nicht sagen, dass ich weg bin. Ich bin nur woanders. Im Oktober bin ich ausgeschieden bei der Mopo, nach insgesamt 20 Jahren als HSV-Reporter. Ich war vorher ja schon für die Welt und Welt am Sonntag tätig, dann 7 Jahre bei der Mopo. Das lag nicht daran, dass ich keinen Bock mehr hatte, über den HSV zu reden. Das lag daran, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mich beruflich weiterzuentwickeln und eine neue Herausforderung annehmen zu dürfen und mal die Seiten wechseln zu können und dieses ganze Profi-Fußball-Theater von der anderen Seite zu betrachten. Und das habe ich wahrgenommen und bin auch froh und happy, dass es so gekommen ist.
Bist du noch viel in Hamburg oder jetzt doch schon mehr auf Reisen?
Ja, also wenn ich das kurz ausführen darf, also ich bin ja im Prinzip zu einem Investor gewechselt, der zwei Fußballclubs verantwortet, Viktoria Berlin in Deutschland in der Regionalliga Nordost und Austria Klagenfurt in Österreich in der zweiten Liga. Und das bedeutet für mich natürlich, dass ich viel unterwegs bin. Also ich bin Leiter Sport und Kommunikation beim Investor für diese beiden Fußballprojekte und bin daher auch sehr viel in Österreich, in Kärnten und auch bei den Kollegen in Berlin vor Ort. Ja.
So, bist also sozusagen das kommunikative Gegenstück von Felix Magath.
Kommunikative Gegenstück kann man so sagen, genau. Also Felix Magath macht es ja bei Flyer Alarm für die Würzburger Kickers und Admira Wacker. Der ist aber, glaube ich, noch mehr involviert in die sportlichen Themen. Bei mir ist es tatsächlich auch Strukturaufbau, auch in dem Bereich, aber in erster Linie Kommunikation.
Sehr schön. Henning, wir haben uns auch schon lange nicht mehr gehört. Ich weiß gar nicht, wie lange das ist. Ich wollte noch nachgeguckt haben, aber es ist auch schon 2-3 Jahre her.
Das ist schon ein bisschen länger her.
Gibt es bei dir was
Neues? Oh, nö.
Wir können einfach so weitermachen wie beim letzten Mal. Bist du Sprecher beim HSV geworden oder so?
Ja. Nee, das ist mir, also da ist mir die Aussicht zu kurz, ne?
Da kann man dann auch nach Leipzig wechseln.
Ja, genau.
Man muss sich ja meine Seele verkaufen. Nee, das lassen wir mal.
Gut. So viel dazu. Aber wir haben auch noch andere Themen heute, außer über unsere beiden Gäste zu sprechen, auch wenn das sehr interessant ist. Der HSV. Henning, wie weit hast du abgeschlossen mit der letzten Saison? Hast du da noch so Magenkrummel, wenn du an die Rückrunde denkst? Oder hast du gesagt, okay, es ist so gekommen, wie es musste? Wie denkst du darüber?
Also bei mir hat sich das relativ frühzeitig schon eingestellt, das Gefühl, dass es auch dieses Jahr wieder nicht klappen wird mit dem Aufstieg. Dementsprechend konnte ich das in einem längeren Prozess eigentlich verarbeiten, dass wir auch dieses Jahr wieder enttäuscht werden würden. Als es dann feststand, habe ich wenige Tage darauf aus direktem Vereinsumfeld erfahren, dass es da doch alles gar nicht so rosig aussah in der Kabine. Ähnlich wie das Interview, was dann 5-6 Tage später von Christopher Moritz kam. Das hatte ich halt schon ein paar Tage vorher erfahren und das hat das Ganze dann einfach nochmal so ein bisschen bestätigt.
Fragen wir dich jetzt, wer deine Quelle ist? Nein, machen wir nicht.
Sage ich euch, wenn die Mikrofone aus sind.
Matthias, bei dir ähnlich?
Ja, also zunächst einmal habe ich das schon auch ein bisschen genossen, das Ganze mal als Fan betrachten zu dürfen. Also der eine oder andere sagt mir nach, ich hätte auch als Journalist viel gepöbelt, aber als Fan geht das ja noch viel besser. Ich habe eigentlich noch relativ lange dran geglaubt. Also den Stecker gezogen hat bei mir das 1-1 gegen Osnabrück zu Hause, da Mitte Juni, das am drittletzten Spieltag. Da war ich so erschüttert vom Auftritt der Mannschaft, also wie man gegen einen Gegner wie Osnabrück, den man eigentlich klar beherrschen muss, ja nicht in der Lage ist, irgendwie das Spiel zu gewinnen, auch nicht mal in der Lage ist, das Spiel auch nur einigermaßen zu dominieren. Da war es für mich eigentlich vorbei und dann folgten ja auch die Niederlagen dann in Heidenheim und gegen Sandhausen. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dann relativ emotionslos dann verfolgt, weil dieser Auftritt gegen Osnabrück mir mein Fanherz so ein bisschen gebrochen hatte.
Henning, du meintest gerade, dass in der Kabine schon einiges schiefgelaufen ist. Glaubst du, dass es eher daran lag oder hat Hacking es versaubeutelt? Wen würdest du da so die Schuld in die Schuhe schieben?
Also es ist eine Kombination aus allem. Ne? Es ist ja nun nicht so, dass man sagen kann, Hacking ist an allen schuld oder die Mannschaft passte von der Qualität her nicht in manchen Mannschaftsteilen. Es ist eher so, dass, wenn ich überlege, dass im Fußball viel über Selbstvertrauen geht, dann bin ich ja sicherlich am Anfang voll motiviert bei 120% bei jedem Spiel auf dem Platz. Und wenn das anfängt zu bröckeln, wenn das so langsam wegbröckelt und ich Prozent um Prozent verliere, und ich dann wirklich in der schlechtesten, also in der ungünstigsten Phase der Saison meine schlechteste Phase erwische, und das war nun mal im letzten Drittel der Saison, dann führt das eine zum anderen. Und diese Negativspirale ist dann eben auch nicht mehr aufzuhalten.
Ja, das interessiert mich jetzt eigentlich, Matthias. Habt ihr da eigentlich so... Du bist ja schon ein bisschen weg gewesen, aber ich schätze mal, du hast auch noch ein bisschen Kontakt zu deinen Kollegen oder so. Hast du da schon Ähnliches gehört, schon während der Saison, dass da irgendwo Stimmung kippen, dass das Selbstvertrauen weggeht? Ist gut, das war auf dem Platz zu sehen, da braucht man nicht viel rein zu interpretieren. Aber war das für dich auch schon irgendwo Alarmzeichen zu hören? Oder war es bei dir wirklich erst dieses Osnabrück-Spiel?
Nee, das ging durchaus schon vorher los. Also der HSV ist ja ziemlich gut ins Jahr gestartet mit dem Erfolg über Nürnberg und dann auch in Bochum und gegen Karlsruhe. Das war ja alles super. Dann kam das Derby gegen St. Pauli, die Niederlage, und dann die klare Niederlage in Aue. Und ich glaube, dass diese beiden Spiele ziemlich viel Einfluss hatten auf den weiteren Verlauf der Rückrunde. Also klar, das Derby zu verlieren ist immer wahnsinnig bitter, aber danach dann auch in Aue da sang- und klanglos unterzugehen, auch wenn man sich dann danach nochmal kurz gefangen hat. Aber ich glaube, dass da ziemlich viel kaputt gegangen ist in dieser Phase schon.
Henning, warum ist so eine Mannschaft dann so fragil? Also ich meine, das sind größtenteils gestandene Profis, die müssten das dann auch irgendwie auffangen können. Also Aaron Hunt zum Beispiel, das ist ja nicht seine erste Saison.
Ja, das ist richtig. Wir haben sicherlich erfahrene Leute auch in der Mannschaft. Allerdings nennen wir mal drei Führungsspieler, die wir haben.
Naja, ich hätte es zum Beispiel erwartet von Lukas Hinterseher, dass der dann irgendwie sich so ein bisschen aufrafft. Aber der ist ja komplett untergegangen und wurde dann auch von Poyanpalo abgelöst. Dann hattest du eigentlich Sonny Kittel, der eine Führungsrolle übernehmen könnte. Der ist aber auch nach der Hinserie abgeschmiert. Also das sind ja keine Neuprofis, die noch Welpenschutz genießen, sondern die sind ja schon ein paar Jahre in dem Geschäft unterwegs.
Ja, das ist richtig. Aber wir haben wirklich keinen Leader auf dem Platz. Und ich sag mal, Aaron Hunt ist jetzt auch nicht der Kapitän, wie jetzt beispielsweise ein Jarolim, der sich vor die Mannschaft stellt, der die Mannschaft mitnimmt und auch immer in einer Vorbildfunktion agiert. Ne? Deswegen jetzt der Vergleich zu Jarolim, das war so der letzte Kapitän in meinen Augen.
Raphael van der Vaart nicht?
Nee.
Okay. Eindeutig. Also Matthias, haben wir gelernt, es hat ein Klaus Giasula gefehlt, um im letzten Jahr aufzusteigen.
Es ist halt eine Frage der Erwartungshaltung. Ne? Also die Spieler, die jetzt gerade aufgezählt worden sind, also Sonny Kittel hat in Ingolstadt gespielt, Hinterseher in Bochum. Das sind halt alles Vereine, die von der Strahlkraft her überhaupt nicht zu vergleichen sind mit dem HSV. Und die Aufmerksamkeit ist natürlich hier viel, viel größer und damit auch die Anforderungen an die Spieler. Und ein Kittel und ein Hinterseher, die dann geholt werden, die auch dann sicherlich gut verdienen und für die das dann in ihrer Karriere dann vielleicht nochmal der letzte große Schritt dann auch ist und wo sie dann auch nochmal richtig gutes Geld verdienen, ja, die kommen dann vielleicht auch nicht damit klar, dass es in Hamburg dann eben anders zugeht als in Ingolstadt und Bochum. Und das hat sich dann auf dem Platz auch dann gezeigt. Also beide waren ja auch nicht unantastbare Stammspieler. Und ja, das war deutlich zu spüren. Und Aaron Hunt, gut, das ist ein genialer Fußballer, aber da sind die Füße halt auch nicht mehr so schnell wie die Ideen, die er im Kopf dann hat. Und auch das hat sich dann gezeigt.
Henning, die Personalie Adrian Fein, die schwirrte mir eigentlich immer im Kopf herum, weil der arme Junge schien mir in der Rückrunde wirklich komplett überfordert zu sein. Also dadurch, dass die Gegner dann umgestellt haben und ihm quasi in Manndeckung genommen haben, also irgendwie auf ein System der 60er zurückgestellt haben, damit kam der nicht klar. Wie hätte man ihm da helfen können?
Das ist eine gute Frage. Wir hatten unser System ja inzwischen so festgefahren, dass es da wenig Spielraum gab. Und ein neues System zu implementieren, das bedarf ja auch einen gewissen Zeitraum und die war eben auch nicht gegeben. Und diesen Spielertypus, also einen vergleichbaren, hatten wir ja auch nicht im Team. Deswegen konnte ich da gerade so bei den ersten schwächeren Leistungen von Fein konnte ich noch nachvollziehen, dass Hacking halt wirklich bedingungslos auf ihn gesetzt hat. Erst als es sich dann so gehäuft hat, dass das wirklich so, wenn man sich die Gegentore angeguckt hat, dass der Herr Fein dann doch letztendlich nur hinterhergetrabt ist, dass so ein bisschen eben diese letzten Prozente oder der unbedingte Wille nachher auch flöten gegangen ist, da hätte ich ihm halt dann schon mal eher eine Pause gegönnt und hätte irgendwie auf etwas Robusteres oder Robustheit allgemein gesetzt. Aber ist schwierig, wenn man die Position als Schlüsselposition deklariert und man eben keinen anderen vergleichbaren Spielertypen im Kader hat.
Sag mal, fehlte beim HSV in der letzten Saison oder gerade auch bei Hacking der Plan B,
Matthias? Ja. Achso.
Oder ist egal.
Also von mir ein klares Ja. Gerade auch das Ingame-Coaching war halt in meinen Augen überhaupt nicht gegeben.
Ja, er hat ja schon ziemlich viel rumprobiert dann. Das hat er dann alles nicht mehr so richtig gegriffen, was aber auch normal ist, wenn die Spieler das nicht das Gefühl haben, dass zu 100% auf sie gesetzt wird. Also bei Adrian Fein, der eine überragende Hinrunde gespielt hat und dann ging es halt los mit dem Thema Bayern München und geht er zurück oder nicht und wie geht's weiter. Und ich glaube, parallel dazu, zu diesen Gesprächen, die dann geführt worden sind und zu diesen Diskussionen, die es um ihn gab, da ging es dann halt mit der Leistung bergab. Und ich habe mich auch, also es ist ja immer so vor so einem Spiel, wenn er dann nicht auf dem Bogen steht, dann fragt man sich, warum spielt er nicht? Ne? Dann fällt einem ein, ja okay, weil er jetzt halt auch viermal schlecht war. Aber da wurde ja schon einiges dann versucht, aber es hat dann einfach nichts mehr gegriffen.
Das heißt aber, letztlich war doch die Kaderplanung dann falsch, weil man konnte ja eigentlich nicht vor der Saison davon ausgehen, dass so ein junger Kerl wie Adrian Fein das durchzieht auf so einer zentralen Position, ohne dass man einen vernünftigen Backup hat.
Ja, einige Spieler haben einfach die Rolle nicht übernehmen können, die ihnen zugedacht war, wie Everton oder David Kinzombi, die sich einfach schwerer getan haben. Der eine hat ja fast gar nicht gespielt und der andere war lange raus nach einer Verletzung und auch einfach nicht mehr so spritzig und dynamisch, wie man ihn in Erinnerung hatte aus Kiel. Die beiden in Topform hätten dem HSV sicherlich einiges an Stabilität gegeben. Und auch ein Timo Letscher, der ja auch mit einer gewissen Erfahrung ausgestattet ist, in Holland, in Italien, erste Liga gespielt hat, von dem hätte man sicherlich auch erwartet, dass er eher in den Bereich Führungsspieler dann reingeht. Also das war sicherlich, dieser Gedanke war sicherlich verbunden mit der Verpflichtung. Das sind dann Spieler, die diese Rollen nicht einnehmen konnten. Ne? Über die anderen hatten wir eben schon gesprochen, wie Kittel und Hinterseher. Und das, wenn dir so viele Spieler wegbrechen, die als Säulen angedacht waren in der Kaderplanung, Ja, dann ist es halt auch klar, dass das dann am Ende dabei herauskommt.
Aber müssen denn solche Spieler wegbrechen? Kann man da nicht entgegenwirken? Wurde entsprechend entgegengewirkt oder hat das einfach nur die Maßnahmen nicht gegriffen, Henning? Wie siehst du das?
Ja, dann muss ich vielleicht doch das Trainerteam ein bisschen mit in die Verlosung nehmen. Und zwar ist es ja so, wenn ich dann anderen Spieler verspreche, dass sie auf jeden Fall zum Einsatz kommen, die dann aber doch nicht einsetze und wenn ich sie dann mal eingesetzt habe, ihnen sie mehr oder minder verbrenne in einem Gespräch, dann wird es schwierig, aus den Backup-Spielern auch potenzielle Stammspieler zu machen.
Ja. Also jetzt muss ich einmal schlucken, so bei dem, was du gesagt hast. Das sind Sachen, die mir nicht so zu Ohren gekommen sind, weil ich natürlich auch die Internas nicht so kenne. Aber wenn dem so ist, kann ich natürlich nur zustimmen. Matthias, hast du da Ähnliches gehört?
Nee, würde mich auch interessieren jetzt. Also führ mal aus.
Nenn mal Namen.
Nee, Namen sage ich ja. Ich sage ja, wenn die Mikrofone aus sind, dann verrate ich euch das. Aber nicht in der Öffentlichkeit. Das möchte ich der Quelle dann auch nicht zumuten.
Nein, da werden wir auch nicht weiter bohren. Aber gehen wir mal den Schritt weiter. Dann war ja Saisonende, Ziele verpasst. Und es wurde noch eine Zeit lang überlegt, mit Hacking weiterzumachen. Dann wurde man sich nicht einig über die Richtung, wie man dann so schön offiziell sagt. Und jetzt ist es Daniel Thune geworden. Ist der Schritt ein richtiger, Matthias?
Also zum einen war für mich schwer nachzuvollziehen, warum überhaupt die Frage noch im Raum stand, ob man mit Dieter Hacking weitermacht. Also er hatte einen klaren Auftrag vor der Saison, es war aufzusteigen. Er hat mit Sicherheit einen Kader gehabt, mit dem man aufsteigen kann. Ist ja nicht so, dass er da jetzt nur mit 20, 21-Jährigen irgendwie ins Rennen ziehen musste. Also von daher, für mich war die Performance in dem Jahr jetzt extrem enttäuschend und es hatte sich für mich auch relativ früh schon abgezeichnet, dass er ja nicht diese Galionsfigur ist, für die man ihn gehalten hat. Der Schritt zu Daniel Thune, also ich hatte ihn ja auch als meinen persönlichen Wunschtrainer sozusagen genannt, zusammen mit Gramotzes, also wenn es einer von den beiden wird, dann bin ich zufrieden. Thune ist es geworden. Ich glaube, das ist ein guter Schritt, weil das jetzt endlich mal einer ist, der richtig Lust hat zu arbeiten und sich zu beweisen und der sein ganzes Leben sich immer alles hart erkämpfen musste. Und ich glaube, dass das gut zum HSV passt. Was mir wiederum überhaupt nicht gefallen hat, ist die Art und Weise, wie man Thune dann vorgestellt hat. So nach dem Motto, ja, jetzt müssen wir kleine Brötchen backen und jetzt müssen wir mal irgendwie uns zurechtstutzen und es ist ja alles viel schwieriger durch Corona und deswegen nehmen wir jetzt diesen Trainer. Also das finde ich relativ respektlos so. Also man hätte das anders verkaufen können. Das ist unser Wunschtrainer, den wollten wir haben und den haben wir geholt. Und mit dem gehen wir jetzt diesen Weg, so unabhängig davon, ob es da jetzt eine Veränderung in der Strategie gibt oder finanzielle Nöte, die einen dazu zwingen.
das habe ich irgendwie so völlig anders interpretiert. Also klar, man hat nochmal mit Hacking irgendwie gesprochen, wird das noch was oder glaubt er noch dran, dass er was holen kann? Und dann war aber ja auch klar, dass der HSV diesen Strategiewechsel machen muss. Und dann hat man doch ganz klar auch kommuniziert, dass Thune für diesen Strategiewechsel absolut der richtige Mann ist und Dieter Hacking halt nicht.
Ja, aber warum ist er nur der richtige Mann für, wir haben jetzt kein Geld mehr und müssen jetzt junge Spieler entwickeln? Also das verstehe ich halt nicht. Ne? Also
ich denke, das ist die wesentlich anspruchsvollere Aufgabe als die Dieter Hacking hatte.
Absolut, absolut richtig. Genau, aber warum stellt sich da die HSV-Führung hin und sagt so, ja, wir haben ja jetzt weniger Geld und es ist alles so herausfordernd und so und deswegen holen wir jetzt einen Trainer von Osnabrück, so nach dem Motto, der kostet nicht viel, der hat nicht so hohe Ansprüche wie Hacking und der arbeitet halt mit dem, was da ist. So, das hat mir halt nicht so gut gefallen. So, ich hätte mir eher gewünscht, dass man das, habe ich gerade schon gesagt, also dass man einfach von vornherein sagt, okay, das ist jetzt der Trainer, an den wir glauben und das nicht so sehr verknüpft mit den Einbußen, die man jetzt irgendwie in Kauf nehmen muss, sondern einfach die ja, er passt zur Strategie, aber mir ist das alles so ein bisschen zu erzwungen, so nach außen hin.
Habe ich auch nicht ganz so wahrgenommen, muss ich auch sagen. Ich habe auch gedacht, wir haben jetzt, müssen eine andere Strategie gehen und suchen uns dafür halt den passenden Trainer. Und
das ja, ist aber die Strategie, was ist die Strategie? Also wir haben weniger Geld, das ist die Strategie.
Selbstverständlich.
Ja, und so, und das klingt für mich so, als also nach dem Motto, hätten wir mehr Geld, dann müssen wir halt nicht den Trainer nehmen, sondern halt einen anderen. Oder dann hätten wir Hacking auch noch mehr teure Spieler kaufen können. Das ist ja
doch Guardiola geworden.
So. Ja, wer weiß, ne? Also.
Ja. Ja, Henning, wie hast du das empfunden? Nehmen wir dich mal rein ins Boot.
Also ich habe es eher so empfunden, dass man jetzt A, vielleicht auch wieder einen moderneren Coach haben möchte. In meiner Wahrnehmung ist Dieter Hecking jetzt links und rechts von vielen Trainern in den letzten Jahren leider überholt worden. Gerade so, was dann auch Plan B, In-Game-Coaching etc. Angeht. Das war halt in meinen Augen gar nichts. Und ja, wir hatten ihn in einem fertigen Kader hingestellt. Er hat wirklich fast jeden Wunschspieler bekommen, den er haben wollte und hatte eine klare Mission und die Mission ist gescheitert. So, und bis auf wenige verletzten Ausnahmen, die aber gut gerade in der ersten Saisonhälfte kompensiert worden sind, gab es da wenig, was ihnen eigentlich weggebrochen ist. Und so sehr ich mir auch dieses Match gewünscht hätte, gerade in Bezug darauf, dass halt ja, Dieter Hecking einfach so eine norddeutsche Persönlichkeit ist. Er hat dieses Kauzige, dieses Norddeutsche, was ich sehr gerne mag und ist natürlich auch sensationell gut im Umgang mit der Presse. Aber letztendlich war es kein Match, das wir uns alle erhofft haben, denke ich mal. Und ja, dann müssen sich die Wege eben trennen. Und jetzt geht der Weg wieder in eine andere Richtung. Ja, in eine junge, dynamische, will ich mal sagen. Und an einen hungrigen Coach, der jetzt sicherlich noch so ein bisschen seine Sporen sich verdienen muss. Und ja, ich bin gespannt und bin wieder mal guter Dinge, dass es jetzt besser wird.
Du sagst gerade, dass er gut im Umgang mit der Presse ist und diesen Eindruck hatte ich am Anfang auch. Also wir hatten so Kennenlernrunden mit Dieter Hecking, wo er dann die Journalisten oder die Reporter, die täglich berichten und eng dran sind an der Mannschaft, die hatte er dann mal ins Stadion eingeladen und hat dann so an einem Tag hintereinander weg mit allen gesprochen und sich da auch sehr viel Zeit genommen. Hatte ich auch wirklich einen sehr, 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 sehr guten Eindruck von ihm. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, schon nach 2-3 Wochen, dass er doch auch, also auch Dieter Hecking, mit der Wucht des HSV überfordert sein wird. Und das hat sich darin gezeigt, dass er plötzlich anfing, so Kleinigkeiten, Nebensätze in Artikeln, die ihm irgendwie nicht gefallen haben, dann in Presserunden anzusprechen, zitierte dann irgendwie so einen Halbsatz aus dem Abendblatt oder aus der Bild oder aus der Mopo oder aus der Sportbild und das setzte sich dann fort. Also am Anfang, wir standen dann und dachten, okay, er verteilt dann mal Spitzen, ist ja ganz lustig, aber es verging dann halt keine Runde, kein Tag, wo er das nicht gemacht hat. Und da dachte ich schon, meine Güte, konzentriere dich doch einfach auf die Arbeit mit der Mannschaft. In Hamburg ist es nun mal so, wir haben viele Medien, viele Zeitungen, viele Blogs, die darüber berichten. Wenn man alles liest und sich über alles ärgert, dann geht einfach auch Fokus verloren. Und ich weiß, dass ich das damals sehr früh dem Till Müller auch gesagt hatte, der damals ja noch Pressechef war beim HSV, habe ich gesagt, achte mal ein bisschen auf den Trainer. So, ja, es wird dazu führen, dass irgendwann alle genervt sind und das wird dazu führen, dass er dann irgendwann auch den Schutz nicht hat, wenn es schlecht läuft. So. Und ja, Till hatte sich das angehört, glaubte das aber nicht so sehr, aber es ist im Endeffekt so gekommen. Also auch, um das nochmal zu sagen, auch Dieter Hecking ist an der Wucht des HSV gescheitert.
Tja. Bevor wir jetzt auch noch an dieser Wucht scheitern, machen wir ein kurzes Break und kommen dann frisch gestärkt wieder.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo zurück beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Neben mir ist wie immer die Tanja und bei uns sind Matthias Lindenbrügger und Henning Knob. Und wir haben als letztes im ersten Take über die Wucht des HSV gesprochen, an der doch alle und letztlich auch die der Hacking gescheitert sind. Jeder Spieler, jede Spielergeneration in den letzten 10 Jahren. Henning, was macht diese Wucht des HSV aus?
Das ist eine gute Frage. Ich fand im Abendblatt-Podcast mit Herrn Delling, der hat das ganz treffend formuliert, aber leider auch ein bisschen fernab von der Realität in meinen Augen. Denn er hat gesagt, der HSV muss künftig nur noch Personalien verpflichten, die diesem Druck eben gewachsen sind in Hamburg. Und wenn das dann nicht gegeben ist, dann sind das eben auch nicht die richtigen Personalien. Ist natürlich in der objektiven Darstellung einfach gesagt, ohne jetzt Beispiele nennen zu können. Ne?
Ja.
Matthias, mal davon abgesehen, wir reden hier von jungen Männern, die jetzt irgendwie gerade das Erwachsenenalter erreicht haben. Wie viel Druckresistenz kann man denn von denen erwarten?
Naja, das ist ja immer von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Also es gibt halt 20-Jährige, die interessiert das alles gar nicht, was drumherum passiert. Ne? Die machen halt ihr Ding und performen. Und dann gibt es halt 32-Jährige, die ein paar Jahre auf dem Buckel haben und die da daran zerbrechen. Also, aber es ist einfach gegeben. Der HSV wird immer diese Historie haben, wird immer diese Strahlkraft haben, wird immer in Hamburg spielen, wird immer im Volksparkstadion spielen. Und es wird immer erwartet, dass der HSV in der ersten Liga spielt, weil er da einfach hingehört. So, das ist einmal gegeben. Und jeder, der beim HSV einen Vertrag unterschreibt, der muss sich dessen bewusst sein, dass dieser Druck da ist. Und der sollte sich fragen, ob er dem Druck gewachsen ist. So, also viele werden die Frage vielleicht mit Ja beantworten und dann feststellen, dass sie es nicht sind. Also Dieter Hecking hat mit Sicherheit auch gedacht, nach all dem, was er erlebt hat und jetzt zuletzt Borussia Mönchengladbach in die Europa League geführt, da wird der HSV für ihn ja sicherlich dann eine machbare Aufgabe sein, aber nein, wie wir alle gesehen haben, ist es nicht der Fall. Und man hat einfach hier in Hamburg Themen so. Ne? Also wenn man sich erinnert an die Nummer mit Bakariata, die die Mannschaft mit Sicherheit belastet hat, so, das ist, weil er ein Spieler des HSV ist. Wäre er ein Spieler von Jahn Regensburg, dann wäre es vielleicht irgendwie ein 20-Zeiler irgendwo in der Ecke in der Bild, aber er spielt beim HSV und deswegen ist es über Wochen hinweg dann bundesweit eine Geschichte, die den kompletten Verein irgendwie belastet und auf eine große Probe stellt. So. Und man muss einfach damit rechnen, dass links und rechts immer wieder Dinge reinfliegen und man eben nicht in Ruhe und locker und easy arbeiten kann, wie das vielleicht sogar bei manchen Bundesligisten der Fall ist.
Aber die Jatta-Probe hat der HSV ja in meinen Augen eigentlich mit Bravour bestanden.
Also überragend, wie man hinter dem Jungen stand, das ist sensationell, aber nichtsdestotrotz hat es ja über Wochen hinweg die Schlagzeilen bestimmt und entsprechend auch die Stimmung rund um den Verein. Das war ja ein Kraftakt für alle. Das war ja ein Kraftakt für den Vorstand, wo es damals ja auch unterschiedliche Meinungen gab, wie man mit dem Thema umgehen soll. Klar. Es war ein Kraftakt für die Mannschaft und natürlich auch für das Trainerteam. So, und das wirkt sich dann irgendwann hinten raus, wirkt es sich dann halt aus.
Aber Henning, müsste man dann jetzt nicht allmählich mal dazu hinkommen, dass das Umfeld ein bisschen ruhiger wird, dass man irgendwie vielleicht so dann den Druck rauskriegt, anstatt dass man druckresistente Spieler versucht zu verpflichten, die man nicht findet?
Ich finde ja eigentlich, dass das Umfeld, also da beziehe ich uns ja auch gerade mit ein, eigentlich inzwischen schon eine sehr gute Wahrnehmung hat und das auch alles sehr gut einordnen kann. Woher jetzt dieser genaue Druck aktuell kommt, also der kann ja nur von medialer Seite kommen, in meinen Augen, denn die Vorgabe ist ja aktuell eine andere. Und wenn man sich dann wirklich daran hält, dann ist es ja auch schön und gut, dann müsste es sich eigentlich auch einpendeln. Auf der anderen Seite ist es aber so, jeder weiß, wenn wir die ersten 3 Spiele gewinnen, dann ist hier wieder die Hölle los.
Ja, wenn wir ersten 3 verlieren, aber auch.
Das auch, ja. Ja, das ist halt so.
Aber wenn wir dreimal unentschieden spielen, also dann egal.
Dann wackelt wahrscheinlich der Trainer.
Der wackelt sowieso schon. Nach dem Einzug gegen Rostock ist das schon ganz, ganz knapp geworden. aber ich, dieser Druck, das, mir schwirrt das schon seit Wochen und Monaten durch den Kopf. Es sind ja auch andere Vereine, die ein ähnliches mediales Umfeld haben. Ich sage jetzt mal Schalke, Frankfurt, also in den großen Städten, vielleicht auch Stuttgart, Köln und so weiter. Da hat man aber immer Phasen, wo es denn auch mal besser läuft, wo es auch mal über eine Saison oder anderthalb Jahre bergauf geht. Matthias, warum schafft der HSV nicht mal so anderthalb, zwei Jahre, wo es mal wieder ein bisschen bergauf geht, trotz des ganzen Drucks? Oder ist der Druck wirklich in Hamburg noch mal x-mal stärker als auf Schalke oder in Frankfurt?
Also ich würde sagen, ja. Also Schalke, klar, Schalke ist auch ein Traditionsverein, aber ja gut, im Ruhrport umgeben von vielen, vielen anderen Clubs. Also für mich gibt es in Deutschland jetzt von der Größe der Vereine Bayern München, Borussia Dortmund und dann kommt eigentlich schon der HSV, was das öffentliche Interesse anbetrifft. So. Und das ist ja auch gut so, dass es so ist, dass der HSV so interessant ist. Wäre ja traurig, wenn sich niemand mehr für den HSV interessieren würde. Aber das geht einher mit einer Erwartung an die Leistung so, und an erfolgreichen Fußball. Und dann sind wir wieder am Anfang der Diskussion. Also ja, dann auch wenn Tanja sagt, man muss im Umfeld das runterschrauben, aber das wird nicht möglich sein. Das ist ja das, was ich eben schon gesagt habe. Es wird immer der HSV bleiben, es wird immer in Hamburg bleiben und es wird im Volksparkstadion bleiben und die Erwartungshaltung wird immer groß sein. Und deswegen, also jetzt für die kommende Saison ist es halt klar wichtig, dass man irgendwie gut reinkommt und dann vielleicht mal auf so einer Erfolgswelle dann daher reitet. Und dann wandelt sich dieser Druck ja auch super schnell in Euphorie. Das ist ja auch in Hamburg eigentlich typisch. Und es gab ja auch eine Zeit, die ist jetzt noch nicht so ewig her, dass der HSV dann eben auch von dieser Euphorie extrem profitiert hat und ja auch wirklich sich aufgeschwungen hat, auch sportlich wieder eine große Nummer in Deutschland und sogar in Europa zu sein. Das ist ja jetzt, also das ist ja nicht vorm Krieg gewesen oder so. Von daher ist es schon ziemlich traurig, was seither halt passiert ist in den vergangenen Jahren.
Matthias, das ist 15 Jahre her.
Ja, in meinen Erinnerungen ist es noch so frisch.
Dazwischen ist ein komplettes Jahrzehnt, in dem der HSV ja, nicht international gespielt hat. Das erste Mal in seiner 130-jährigen Geschichte.
Ja, worauf ich hinaus will, ist, dass es einfach ja noch nicht so Ewigkeiten her ist, dass wir gesehen haben, was auch durch vernünftige Arbeit und Planung und Euphorie entstehen kann. Jetzt fängt man natürlich von einem ganz anderen Punkt an. Aber für mich wäre es ja schon ein toller Erfolg, wenn die Mannschaft da jetzt oben mitspielt dann und am Ende aufsteigen würde. Dann ist man zumindest wieder Bundesligist und wir reden noch gar nicht von Europa. Aber auch das würde ja durchaus Euphorie wieder freisetzen in dieser Stadt und neues Vertrauen auch in den Verein.
Henning, dieses rückwärtsgerichtete Denken, oder ich, ohne das jetzt negativ abtun zu wollen, Matthias, Henning, wenn wir jetzt wieder an 15 Jahre oder an vor 15 Jahren denken, als noch alles so Richtung Champions League und Richtung, was waren wir damals, Top 20 in Europa, wenn wir daran noch zurückdenken, ist das dann vielleicht dieses Druckaufbauen gegenüber der Mannschaft von heute?
Ist auf jeden Fall eine falsche Wahrnehmung. Was anderes kann man da jetzt eigentlich nicht zu sagen, in meinen Augen. Tradition ist ja schön und gut und es macht auch deutlich viel, viel mehr Spaß, ein Traditionsverein zu sein, als jetzt irgendein Plastikclub. Aber ja, die haben uns nun mal in der Vergangenheit alle überholt und der Status quo sieht anders aus.
Matthias, glaubst du, dass man überhaupt nochmal, wenn man dann tatsächlich aufsteigt, nochmal irgendwie an die großen Vereine rankommen kann, oder sind die Zeiten da jetzt auch tatsächlich vorbei, weil die Gelder so weit ungleich verteilt sind, dass man durch zwei, drei Jahre zweite Liga eigentlich es vergessen kann, sondern eher sich darauf einrichten kann, Platz 7 wäre der größtmögliche Erfolg?
Ja, Platz 7 wäre schon ein Traum, oder? Also wenn man sieht, Henning sagt das ja gerade richtig, also er spricht jetzt von Plastikclubs, aber sind natürlich neben diesen gewachsenen Vereinen wie Bayern und Dortmund sind natürlich in den letzten Jahren Clubs wie RB Leipzig und Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, die so weit etabliert sind mit großen Unternehmen im Hintergrund und mit deutlich mehr Geld im Hintergrund. Das wird sehr, sehr, sehr schwer sein. Aber gut, der HSV kann natürlich dann auch mal so einen Ausrutscher nach oben haben, wie es Freiburg hat oder andere Mannschaften, Gladbach, die ja auch sehr, sehr gut oben mitspielen in den vergangenen Jahren. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Wenn du mich fragst, ob man da anknüpfen kann und da an diese Vereine, dann mittelfristig mit Sicherheit nicht.
Ich denke mal, dass wir dieses Themengebiet vielleicht mal abschließen sollten, weil da fängt es sich jetzt an, so ein bisschen im Kreis zu drehen.
Auf jeden Fall. Ich hätte da noch einen Punkt. Na? Also eine Überleitung zu einem anderen Thema quasi. Matthias, du hast gerade so von Euphorie auslösen und so weiter gesprochen. Also selbst wenn jetzt der HSV die ersten 5 Spiele mit wehenden Fahnen gewinnt, es sind keine Zuschauer im Stadion. Wie soll sich die Euphorie dann wirklich auf die Spieler sozusagen auswirken?
Ja, das ist natürlich wahnsinnig bitter, dass Fußball ohne Zuschauer momentan stattfindet. Ist grausam, aber nichtsdestotrotz beschäftigen sich ja alle nach wie vor mit dem HSV und werden die Fans sind dem HSV ja nach wie vor treu, ob sie ins Stadion dürfen oder nicht. Und natürlich, wenn man in eine Saison startet mit 5 Siegen, wie du es jetzt angesprochen hast, dann steckt das auch das Umfeld wieder an. Und es geht ja gerade in Hamburg sehr, sehr schnell. Und ich würde mir das extrem wünschen für Daniel Thun und dann sicherlich auch für eine junge Mannschaft, dass man mit so einem Polster dann loslegen kann. Und ich glaube auch, wenn keine Fans ins Stadion dürfen, sind die Fans ja mit vollem Herzen bei der Mannschaft.
Das hört sich gut an. Volles Herz, Euphorie. Da muss natürlich jetzt ein Name fallen, Henning. Horst Rubesch ist wieder da. Direktor Jugend oder Nachwuchs ist er jetzt geworden. Und wie hast du diese Entscheidung und dieses Engagement von Horst Rubesch hier in Hamburg wieder wahrgenommen?
Also ich finde es natürlich sensationell, dass er sich das nochmal antut, in Anführungszeichen, und sagt, ich habe in meiner Rentenzeit so viel Langeweile, da suche ich mir nochmal einen richtigen Reiz und nehme die Mammutaufgabe HSV an. Dafür gebührt ihm also jeglicher Respekt. Und wie ich jetzt schon von mehreren Seiten gehört habe, beneiden uns durchaus viele Teile der Republik darum, dass er sich eben für den HSV entschieden hat. Zum Beispiel habe ich heute von meinem Chef erfahren, der kann gut hier mit dem Peters von ehemals Schalke. Und der sagte, also ganz ehrlich, da beneidet euch ganz Deutschland drum, dass Horst Rubesch bei euch eingestiegen ist.
Matthias, siehst du die Personalie auch so positiv?
Ja, extrem. Also ich habe mich total gefreut darüber, aber es kommt natürlich viele, viele Jahre zu spät. Also ich hatte mit Horst Rubesch immer mal wieder Kontakt in den letzten Jahren und logischerweise habe ich auch immer gefragt, wie sieht's aus? Engagement beim HSV, da war er ja noch beim DFB auch. Und er meinte, ja, was soll er sagen dazu? Also er ist halt nie gefragt worden. Es gab halt immer Gerüchte, ne? Also übernimmt er vielleicht dann auch mal als Trainer die Profis in einer schweren Situation. So, der Name fiel ja durchaus immer, aber er ist halt nie gefragt worden vom HSV. Und mein Eindruck war, dass ihn das auch so ein bisschen gekränkt hatte, verständlicherweise, weil er halt beim DFB extrem erfolgreiche Arbeit geleistet hat. Und nichtsdestotrotz, auch wenn es zu spät kommt, freue ich mich, dass er jetzt beim HSV gelandet ist. Und ich hoffe, dass man ihn arbeiten lässt. Also ich hoffe, dass er jetzt nicht nur geholt wurde, um so eine Charmoffensive irgendwie zu starten, sondern um mal so ein positives Signal zu senden jetzt nach dem verpassten Aufstieg. Aber wenn man ihn arbeiten lässt und er ist ein fleißiger, akribischer Arbeiter, dann wird sich das auf jeden Fall sehr, sehr positiv auswirken auf die Nachwuchsarbeit des HSV, weil auch alle Trainer im Nachwuchs von ihm profitieren werden. Und das wiederum wird sich dann ja irgendwann dann auch für die Profis auszahlen.
Ich muss da einmal nachhaken. Gab es nicht eigentlich schon mal früher eine Anfrage vom HSV, nur eben in anderer Position? Ich meine mich da vor 10 Jahren, vielleicht auch sind es auch nur 8 Jahre, aber irgendwie so in dem Zeitraum, meine ich, wo er sehr erfolgreich mit der U21 unterwegs war, dass es da schon mal Anfragen gegeben hat.
Also er hatte mir gesagt, dass es vom HSV nie eine konkrete Anfrage gegeben hätte.
Okay, dann war es vielleicht nur Mediengeplänkel. Aber ich habe da irgendwas im Hinterkopf, dass das irgendwie schon mal durch die Gazetten
gegangen ist. In den Medien war das ja häufig Thema, sagte ich ja eben. Also er war ja in verschiedenen Funktionen, wurde er dann genannt. Aber ich glaube, dass sich die jeweilige HSV-Führung auch nie getraut hat, einen Typen wie Horst Rubisch zu holen. Der nimmt natürlich dann auch ziemlich viel vom Licht weg. Ne?
Das stimmt, klar.
Ja.
Und er könnte von mir eigene Vorstellungen mitbringen. Das, glaube ich, war häufiger das Problem. Also du setzt, wenn du einen Horst Rubesch auf so eine Position setzt, wie er jetzt ist, dann musst du auch wirklich nachhaltig mit dem Nachwuchs arbeiten. Und du kannst nicht irgendwie, wie das bisher in den letzten 20 Jahren gelaufen ist, alle 1,5 Jahre dein Konzept ändern. Und ja, ich glaube, Da war so ein bisschen Panik. Und deswegen hat man Horst Rubesch bisher nicht gefragt.
Das kann natürlich gut sein. Genauso kann es gut sein, dass für Horst Rubesch, dass dieses Engagement jetzt beim HSV, dass sich da bei ihm auch irgendwo ein Kreis schließt und er das zumindest nochmal versucht haben möchte, beim seinem Verein noch ein bisschen was ins rechte Lot zu rücken. Vor allem steht Rubesch ja für Tugenden, diese Integrität, Fleiß, Offenheit, Mentalität. Matthias, kannst du dir vorstellen, dass er auch da von seinem Posten aus so auf den Gesamtverein so ein bisschen mit einwirken kann? Oder ist das überfrachtet man ihn da mit Erwartungen, wenn man sowas erwartet?
Ja, er strahlt halt eine unglaubliche, natürliche Autorität aus. So. Und er ist halt immer auf dem Boden geblieben. Also er ist ein ganz, ganz normaler Typ, so, mit dem man immer einen Schnack halten kann. Und ich hoffe, dass er auch ausstrahlt, nicht nur in den Nachwuchs hinein, sondern auch nach oben, und ich bin davon überzeugt, dass er auch für Daniel Thune ein wichtiger Ansprechpartner sein wird. Also sicherlich nicht in einer öffentlichen Funktion, aber die beiden, das wird Daniel Thune ganz, ganz sicher wahrnehmen, die Möglichkeit zu haben, einen so erfahrenen Mann wie Horst Rubesch dann auch befragen zu können und ja auch zu Spielern vielleicht Einschätzungen sich einzuholen. Also davon bin ich sehr überzeugt.
Ich stelle ja gerne mal auf Twitter die Frage, so wenn ich meine Gäste zusammen habe, was die Leute so von euch wissen wollen. Eine Frage zu Rubesch ist da gekommen von Ed Sauerland 3. Ist Horst Rubesch vielleicht auch schon gleich als Übergangstrainer im Hinterkopf, Henning?
Nein, absolut nicht. Ich glaube, das würde eher in eine andere Richtung gehen, dass Horst Rubesch von sich aus sagen würde, wenn ihm irgendwas nicht gefällt, dann gehe ich halt wieder. Ja. Ich glaube einfach, dass er das auch von vornherein klar kommuniziert haben wird, dass das auf gar keinen Fall für ihn in Frage kommt.
Genau.
Wollen wir auch mal gehen, Sven?
Wollen wir gehen? Wohin?
In die Pause.
Gehen wir in die Pause.
Man nimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
So, Pause beendet hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir haben die Namen immer noch nicht aus dem Henning rausgekriegt, aber dafür spekulieren wir jetzt mal über ganz andere Namen. Henning, was glaubst du denn, wo muss der HSV sich jetzt für die kommende Saison unbedingt noch verstärken, damit man eine stabile Saison spielen kann?
Ja, also ich fand den Ansatz mit Klaus Jasula schon mal ganz in Ordnung. Denn A, bringt er schon eine gewisse Erfahrung mit, und B, kann er sich ja auch vielleicht zu einem sogenannten Aggressive Leader entwickeln. Das Aggressive natürlich nicht nur auf seine Kartenhistorie bezogen, sondern auch gerade impulsgebend für die Mannschaft. Ansonsten wissen wir ja eigentlich, dass wir immer gute Talente in unseren Reihen haben und gehabt haben. Das sieht man dann ja auch meistens leider erst an dem späteren Werdegang der Spieler. Aber wenn wir jetzt so einen Entwickler, wie er ja nun mal oft genannt wird, wie Thune haben, dann hoffe ich natürlich und baue da auch so ein bisschen darauf, dass wir Talente eben entwickeln und die dann eben auch zu potenziellen Stammkräften machen.
Matthias, siehst du da schon bei im HSV-Kader Jungs, wo du denkst, so ach, in 2-3 Jahren mit ordentlich Spielpraxis, das kann was werden?
Ich finde, dass der HSV grundsätzlich eigentlich ganz gute junge Spieler hat. Also Joscha Wagnermann mit Sicherheit hochtalentiert, der ist erst 19 Jahre alt. Dann hat mir der Amadou Onana jetzt auch ganz gut gefallen gegen Rostock, habe ich zum ersten Mal spielen sehen, fand ich recht reif. Der Junge ist erst 18. Ja, Opoku hat sich in Rostock sehr gut entwickelt. Da traue ich dem Tune auch zu, dass der Opoku unter ihm den nächsten Schritt machen kann. Also an jungen Spielern, die da durchstechen können, mangelt es nicht. Was mir halt ein bisschen mehr Sorgen macht, sind so halt die Säulen wieder. Jasula ist mir ein bisschen viel Storytelling bisher mit einem gelben Kartenrekord und seinem Helm und so. Ich bin ein bisschen skeptischer. Muss man schauen. Auch das wieder ein Spieler, der sind wir wieder beim Thema Wucht des HSV. Der hat so einen Verein auch noch nicht gehabt in seiner Karriere. Jetzt ist er 30 und kommt nach Hamburg und soll diese Leaderrolle einnehmen. Muss man schauen. Ich kenne ihn nicht. Vielleicht ist er einer von denen, die das total kalt lässt. Ja, Innenverteidigung, wenn du fragst nach Baustellen im Kader. Also Innenverteidigung ist extrem dünn aktuell. Und ja, vorne zentral im Sturm finde ich auch noch verbesserungswürdig.
In Verteidigung kommen wir mal zu der Baustelle. Das ist ja auch die am meisten genannte Baustelle momentan beim HSV im Kader. Da haben wir jetzt mit Jonas David und Stefan Ambrosius im Spiel gegen Rostock zwei junge Bengels drin gehabt. Kann man mit solchen Leuten in die Saison gehen oder müssen da noch so ein, zwei wirkliche Haudegen mit ein bisschen Erfahrung dazukommen, Henning?
Also ich gehe davon aus, dass wir noch mindestens einen gestandenen Innenverteidiger verpflichten werden. Denn mit Rick van Drongelen kann man wohl die Saison auch nicht wirklich seriös planen. Weil gerade so eine Verletzung hat ja nun nicht nur die Zeit der Auskurierung, sondern eben auch noch die Zeit, um wieder in Gang zu kommen. Das beste Beispiel dafür ist ja eigentlich auch Gideon Jung, wie man in den letzten Jahren leider häufiger sehen konnte. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir aktuell eigentlich zwei Planstellen für die Innenverteidigung haben. Wobei ich natürlich hoffe, dass der erste Neuzugang eigentlich gar kein Neuzugang ist, sondern dass der schon da ist mit Everton. Dass der jetzt halt spätestens im Trainingslager dann auch vielleicht wieder ins Mannschaftstraining integriert wird. Und ja, dass er dann eben eine gewisse Konstanz entwickelt. Denn die Qualitäten hat er auf jeden Fall. Und für die Einsätze, die er dann eben nicht spielen kann, also wir gehen ja alle davon aus, dass er wahrscheinlich keine 30-Plus-Spiele machen wird, da kann man dann eben die Talente als Backup-Spieler planen. Und das gilt dann wahrscheinlich auch für die zweite Innenverteidiger-Planstelle, sodass man da die Talente auch auf genug Einsatzzeit bringen kann.
Matthias, wenn ich jetzt mir so den Kader angucke, wir haben Everton, wir haben Jonas David, Ambrosius und wir haben Gideon Jung, die alle in der Innenverteidigung spielen können. Das sind 4 Leute, reicht das nicht?
Also Everton ist immer verletzt gewesen. Ich habe wenig Hoffnung, dass sich das jetzt so wahnsinnig viel bessert. Jung ist auch extrem verletzungsanfällig und hat mir in den vergangenen Jahren jetzt auch nicht so wahnsinnig gut gefallen. Van Drongelen fällt länger aus und David und Ambrosius sind junge Kerle, die sicherlich nicht da die Last schultern sollten. Also da fehlt mir die Fantasie, dass der HSV da aktuell gut genug aufgestellt ist. Also quantitativ auf dem Papier vielleicht, aber von der Qualität her würde ich mir da schon, wie Henning das auch gesagt hat, einen gestandenen Innenverteidiger, gerne auch einen, der die zweite Liga kennt, wünschen. Und richtig ist auch, dass die Jungs sich natürlich nur dann weiterentwickeln können, wenn sie Spielpraxis bekommen. Und das ja, wird aber definitiv ohnehin so sein, weil die gestandenen Spieler, die da sind, keine 30-Plus-Spiele machen werden.
Zweite Baustelle ist der Sturm. Und da wird ja jetzt auch Lukas Hinterseher, ich hätte fast gesagt, wird an ihn gesägt, aber eher an den Stuhl, auf dem er sitzt, oder an den Turnschuhen, mit denen er läuft. Henning, wie siehst du die Entwicklung? Wir haben mit als Stoßstürmer eigentlich mit Hinterseher, Wutt und Winzheimer 3 Leute, die es können könnten. Werden sie es auch können?
Ja, das hast du ja mal wieder sensationell ausgedrückt.
Also, weißt du, was ich gemeint habe? Ja, gut.
Ja, ja, ich weiß, was du gemeint hast. Ja, die Frage ist, ob man vermeintliche Kaderleichen eben zu Stammspielern nochmal pushen kann. Und gerade wenn dann auch noch die Knie so ein bisschen kaputt sind, wie das bei Bobby Wood ja nun mal immer wieder geummt wird. Ja, es ist schwierig, aus ihm dann wirklich einen Spieler zu machen, der in vorderster Front die Kohlen aus dem Feuer holen soll. Und ja, der Hinterseher, das weiß ich eben nicht, ob das vom HSV irgendwie mal proklamiert wurde, dass man nicht mehr auf ihn setzt, oder aber ob es auch eher Mediengewäsch ist, ob da wirklich was dran ist, dass man ihn loswerden will, weiß ich nicht. Man darf nicht vergessen, er war letzte Saison unser Plan-A-Stürmer. Also der war ja die erste Planstelle vorne im Sturm. Und seine Quote ist nun auch nicht so schlecht. Das darf man auch nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob die Kriegskasse irgendwas hergibt. Aktuell scheint es nicht der Fall zu sein. Man wartet ja händeringend auf Einnahmen. Und wenn dann nicht noch irgendwie so ein Philipp Kostic in Frankfurt für eine größere Summe veräußert wird oder der FC Santos irgendwie auf die Idee kommt, uns Geld zu überweisen, dann weiß ich aktuell nicht, wo das herkommen soll, wenn man nicht eben Qualität aus dem Kader rauszieht und diese ja wahrscheinlich dann eher zu einem Schleuderpreis loswerden würde. Daher sehe ich das aktuell so, dass wenn was im Sturm passieren soll, dann glaube ich, muss erst was auf der Abgangsseite beziehungsweise auf der Seite passieren, wo dann eben Geld reinfließt.
Matthias, wo siehst du denn das Tafelsilber? Wen könnte der HSV gewinnbringend verkaufen? Und wo ist es dann vielleicht nicht ganz so schmerzhaft?
Also mir fällt jetzt keiner ein, wo beides zutrifft. Also sicherlich ist Tim Leibold als Linksverteidiger ein Spieler, der auch für Bundesligisten hochinteressant sein muss, der meiner Meinung nach auch dahin gehört, der eine Saison in der zweiten Liga gespielt hat, die überragend war. Dass da jetzt noch keine Interessenten auf dem Plan getreten sind, wundert mich ehrlicherweise. Es wäre aber extrem schmerzhaft, ihn zu verlieren, weil ich da auch keinen adäquaten Ersatz aktuell im Kader sehe. Ansonsten, ja, Julian Pollersbeck könnte interessant sein und noch ein bisschen Geld bringen. Und ansonsten wird es ja dann schon dünn. Also Joscha Wagnermann wurde ja zuletzt gehandelt, dass es da Anfragen gab. Aber ich glaube, das käme zu früh. Also der hat bis 2024 Vertrag. Wenn der nochmal eine richtig gute Saison spielt oder zwei, dann kann man da sicherlich mehr Geld verdienen als jetzt.
Julian Pollersbeck ist auch noch so ein Thema. Wer ist eigentlich der Nummer 1 Torwart beim HSV, Henning?
Ja, das ist tatsächlich eine doofe Frage.
Danke.
Wenn man überlegt, wenn man auch da wieder überlegt, dass man mit Daniel Heuer-Fernandes geplant hat und Dieter Hecking ihn da mehr oder minder zum Ende der Saison in den Stecker gezogen hat. Auch wenn ich vorher noch gesagt habe, ja, ich würde mich auch über Pollersbeck im Tor freuen. So weiß ich nicht, ob er jetzt nochmal diese unbedingte Motivation aufbringt, denn es ist ja wahrscheinlich verbrieft, dass Pollersbeck durchaus an einem Vereinswechsel interessiert wäre, es aber aktuell keine Planstelle in der ersten Liga für ihn gibt. Von daher ist es schwierig. Es war natürlich ganz angenehm zu sehen, wie ein Torwart dann auch mal wieder Flanken abfängt. Das hatte Tanja, glaube ich, mal gepostet. Das fand ich sehr zutreffend, dass man sich auch über die kleinen Dinge dann erfreuen kann. Aber auf der Linie und im Herauskommen und vielleicht auch fußballerisch, finde ich, kann man Daniel Heuer-Fernandes wenig vorwerfen. Und wenn man jetzt eben sagt, ich mache Pollersbeck doch wieder zur Eins, ja, dann ist sein Schicksal ja auch eigentlich besiegelt, also das von Daniel Heuer-Fernandes.
Siehst du das, Matthias? Also Pollersbeck Nummer 1 oder doch auf Heuer-Fernandes setzen?
Ja, ich sehe die eigentlich auf einem relativ ähnlichen Niveau. Wenn ich es entscheiden müsste, würde ich mit Pollersbeck gehen.
Gut. Ja, da sind wir eigentlich durch die Kaderbaustellen schon so weit gegangen. Wir hatten noch ganz kurz, und danach hatte Matthias schon kurz angesprochen, das könnte natürlich ein Spieler sein, der sich in diesem Jahr vielleicht am stärksten weiterentwickeln könnte, aber der kommt auch gerade erst aus der Jugend. Typisch hamburgisch, den gleich wieder mit erwartungsüberfrachten, Henning?
Ja, das sicherlich.
Wer hat ihn mit Erwartungen überfallen? Ich habe nur gesagt, dass er mir gegen Rostock gut gefallen hat und ich ihn da das erste Mal gesehen habe. Das ist ja noch keine
Ich habe ihn mit Erwartungen überfrachtet, indem ich die Frage so formuliert habe, wie ich es getan habe.
Okay, ich dachte, dass du hier
eine kleine Spitze
verteilen wolltest. Yes.
Okay. Ja, das Medienecho tut da ja auch schon wieder sein Übriges dazu. Ich sehe es so, wir haben da wieder ein sehr hoffnungsvolles Talent verpflichtet. Sicherlich auch da mal ein kleines Lob an Michael Mutze schon mal vorausgeschickt, der ja scheinbar ein gewisses Auge haben soll für Talente. Bei Amici fehlt noch so ein bisschen der Nachweis, aber da muss man jetzt auch abwarten, ob das dann unter Tune besser läuft und ob der ihn dann vielleicht auch ein bisschen Hamburg als Heimat näher bringen kann. Es scheint ja so, als wenn er sich aktuell noch nicht so wohl fühlt. Aber wie haben wir am Anfang ja schon mal gesagt, im Fußball läuft so viel über die Motivation und das Selbstvertrauen. Also damit kann man wirklich viel erreichen. Und dann wissen wir ja auch, dass es in Sachen Marktwert auch wieder in eine ganz andere Richtung gehen kann.
Matthias, glaubst du, dass aus den Spielern der vergangenen Saison so ein paar, quasi Neuzugänge noch erwachsen können? Also zum Beispiel Amici oder halt auch David Kinsombi, Everton. Das sind ja so ein paar, die eigentlich, den Erwartungen nicht so ganz gerecht geworden sind, aber die dann vielleicht in ihrem zweiten Jahr durchstarten könnten.
Also ich traue das David Kinsombi in jedem Fall zu. Ich glaube, dass er einfach die Zeit gebraucht hat nach seiner langen Verletzung. Wenn man mit Ärzten spricht, die sagen ja auch, dass ein Spieler meistens genauso lange braucht, wie er verletzt war. Das dürfte sich jetzt bei Kinsombi dann einstellen. Ist ja auch noch ein junger Kerl mit 24, also klar traue ich dem das zu. Amici, als er kam, damals war ich noch bei der Mopo und wir haben natürlich den Hype-Train mitgefahren, ist klar. Bin ich sehr enttäuscht, so was er bisher so zeigt. Es soll auch im Training jetzt nicht so wahnsinnig auffällig sein. Und auch jetzt gegen Rostock habe ich ja auch keine großartige Veränderung feststellen können. Von daher würde ich mich gerne positiv überraschen lassen. Jan Jambra nach seiner Verletzung, also der hat mir eigentlich echt gut gefallen, solange er spielen konnte. Bringt auch diese Dynamik mit, diese Schnelligkeit über außen, die dem HSV im Zentrum sicherlich abgeht. Das wäre jetzt auch noch ein Kandidat für mich, wo ich hoffe, dass der durchstartet und bei Leibold hoffe ich halt, dass er bleibt und anknüpft an das, was er gezeigt hat.
Ja, ich hätte noch so zwei Fragen von den Twitterern, die aber wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Aber da wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich die gerne doch noch gestellt haben. Und zum einen hat nämlich Nils Husmann gefragt, Henning, ich frage dich mal als Ersten, wann werden wir auf einer MV darüber befinden, ob weitere 25% Anteile verkauft werden?
Ja, das sehe ich leider gar nicht so als undenkbar an. Denn langsam gehen uns ja mehr oder minder die Patronen aus. Ich weiß nicht, wo noch Geld herkommen soll. Und der kühne Weg ist ja auch jetzt nicht der erfolgreichste gewesen. Es ist schwierig. Ich muss auch da vielleicht Herrn Wettstein so ein bisschen in die Pflicht nehmen, von dem ich am Anfang eine ganz hohe Meinung hatte, auch weil ich seine Interviews regelrecht gesuchtet habe, weil das hatte alles Hand und Fuß, was er immer erzählt hat. Aber so langsam bröckelt das alles und ich kann verstehen, dass es viele kritische Stimmen gegen ihn gibt, weil ja auch sein Werdegang da nichts Gutes abzeichnen lässt.
Welcher Werdegang?
Naja, der war ja nun mal schon mal in Dortmund und da lief das ja auch nicht so ganz gut in Sachen Finanzen. Ist ja nicht auch bei 1860 sogar gewesen? Ich müsste das nochmal nachforschen, aber sein Werdegang in Sachen Verein ist da schon nicht ganz unbefleckt.
Dass er bei Dortmund war, ja, das weiß ich wohl, aber da ist er ja eigentlich auch eher eben als Sanierer hin und sie haben es ja überlebt.
Ja, aber erst nachdem er weggegangen ist.
Die Frage ist, ob sie es durch ihn oder trotz ihm überlebt haben.
Das ist eben die große Frage. Ich weiß, auch kritische Stimmen sind immer schnell in Hamburg da, aber ja, in letzter Zeit haben sich leider häufig immer diese kritischen Stimmen durchgesetzt. Ich hoffe ja, dass es jetzt so langsam mal wieder in eine andere Richtung schwenkt.
Ja. Also er war schon bei Aachen und 60 tätig, ist klar, und auch nicht übermäßig vom Erfolg verwöhnt oder vom Erfolg verfolgt oder wie man es auch immer ausdrücken möchte. Matthias, wie siehst du diese Geschichte momentan mit der Corona-Pandemie, mit den wegbrechenden Einnahmen durch A, Zuschauer, B, Stadionnamen, C, Hauptsponsor? Hat der HSV da überhaupt noch irgendwelche Chancen, irgendwas anderes zu machen, als irgendwie zu versuchen, Anteile noch weiterhin zu verkaufen?
Also ich glaube, dass der HSV, solange es irgendwie geht, mit diesem Vorschlag nicht um die Ecke kommen wird. Wenn der HSV-Vorstand damit um die Ecke kommt, dann sieht es ganz, ganz düster aus. Und dann sollten sich die Mitglieder auch überlegen, wie sie dann stimmen.
Also ich denke auch, es ist ja wirklich der blödmöglichste Zeitpunkt, um Anteile zu verkaufen.
Ja.
Du kriegst ja nicht mal annähernd den Gegenwert.
Ja, es gilt ja für alle Fälle, die im Moment da sind. Also es ist der schlechteste Zeitpunkt, um Stadionsponsor zu finden, der schlechteste Zeitpunkt, einen Trikotsponsor zu finden. Alle wissen, dass der HSV angewiesen ist auf Einnahmen und werden entsprechend das dann drücken. Und von der Kohle, die dann kommt, geht dann noch 20% direkt zum Vermarkter. Also das ist schon eine schwierige Situation.
Ich frage mich auch, wo dieses Gerücht herkam, das vor ein, zwei Wochen durch die Gegend wabelte, dass man irgendwie die letzten 1,09% waren es, glaube ich, für 4 Millionen angeblich veräußern würde. Das wäre ja ein Riesendeal in meinen Augen, weil so viel hat Kühne ja im Leben nicht bezahlt.
Da hat irgendein HSV-Fan im Lotto gewonnen, würde ich sagen.
Das kann es natürlich sein. Was würdest du mit einer Million? Nein, ist egal. Gehen wir nochmal zum anderen Thema. Und das ist noch das Thema Erwartungshaltung. Kann man den HSV-Fans das Nicht-Ziel Pflichtaufstieg verkaufen? Oder sind sie damit einverstanden? Das war die Frage von Ed Tob Kraus. Matthias, dieses Nicht-Ziel, wir haben ja schon drüber gesprochen. Meinst du, das kommt an in Hamburg?
Nee, es gibt ja nicht die Fans. Also die Fans sind ja, wie sagt man, heterogen. Also Tanja könnte ich das sicherlich gut verkaufen und wenn ich Tanja jetzt sage, pass mal auf, der HSV bleibt jetzt 5 Jahre in der zweiten Liga, aber sie stoßen sich gesund und werden junge Spieler entwickeln und irgendwann wird es gut, dann wird Tanja ja sagen. Aber es gibt auch viel, viel, viele Fans, die werden sagen, nee, also da habe ich keine Lust drauf, jetzt hier mittelfristig immer nur gegen Regensburg und keine Ahnung zu spielen, sondern der HSV muss, um den Aufstieg spielen, muss auch aufsteigen. Und ich glaube einfach, dass sich der HSV auch die zweite Liga einfach nicht leisten kann auf Dauer. Also das dritte Jahr war schon jetzt nicht vorgesehen in den Planungen. Und das muss bald wieder hochgehen, wenn man nicht dieses Schicksal auch diesem Schicksal erliegen will, wie eben Vereine wie Kaiserslautern, wie Köln, die auch eine große Zeit hatten und dann halt auch immer struggelten und immer hin und her. Also ich glaube, es muss einfach hochgehen bald wieder.
Aber Henning, wir haben jetzt dann doch mal wieder erfolgreich das Gerücht widerlegt, dass man sich in der zweiten Liga gesund stoßen kann, oder?
Absolut. Also einen Gesundungsabstieg gibt es definitiv nicht.
Vielleicht
das jedenfalls nicht auf finanzieller Basis. Also das kann man sicherlich unterstreichen.
Nur mit der sportlichen Insolvenz und dann in der siebten Liga wieder anfangen oder so, dann könnte es klappen. Ja, nein, also das sollte jetzt eigentlich nicht das Schlusswort sein. Ich muss mir noch schnell eine neue Frage überlegen, weil das klang ja eben gar nicht so gut. Erwartung für diese Saison, persönlich, Matthias, traust du diesem HSV zu, wieder, ich sag mal, zumindest die Leistung des Vorjahres zu erreichen, dass man wieder so in die Top 5 Liga reinkommt und da bis zum Ende der Saison um den Aufstieg mitspielt?
Ja, also so wahnsinnig viel hat sich ja jetzt am Kader nicht verändert und meiner Meinung nach war der Kader gut genug, um aufzusteigen. Also wenn man jetzt diese zwei Transfers vielleicht noch macht, die wir ja auch besprochen haben in der letzten Stunde, also den zentral hinten und zentral vorne, dann bin ich sicher, dass der HSV eine gute Rolle spielen wird. Und ich hoffe, dass die Mannschaft in so einen Flow reinkommt und dann auch kleine Rückschläge verkraften kann. Die werden mit Sicherheit kommen. Man kann nicht 34 Spiele auf ganz hohem Niveau spielen mit so einer recht jungen Mannschaft. Aber ja, mein Wunsch und meine Hoffnung sind, dass der HSV in der kommenden Saison in den Top 3 landen wird.
Butter bei die Fische, Henning. Schafft der HSV den Europapokal-Einzug über den DFB-Pokal?
Ja, jetzt bin ich sprachlos. In der letzten Saison hätte ich das unterschrieben, jetzt bin ich leider ein bisschen geerdeter. Also erstmal die Hürde Dresden nehmen und dann sehen wir weiter.
Womit wir auch die Phrase, das nächste Spiel ist das schwerste, mit in die Sendung eingebaut hätten. Da bin ich doch sehr stolz drauf.
Schön, dass du deine Ziele erreicht hast.
Wenigstens einer, ein HSV hat seine Ziele erreicht. Das ist doch was Tolles. Aber am Ende möchte ich jetzt noch eine Sache machen, und zwar Werbung in eigener Sache. Wir haben Großes vor, Tanja.
Ja, und zwar, okay, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, aber am Wochenende kommt schon der nächste HSV-Talk auf euch zu. Und da suchen wir die super HSV-Hymne.
Und das Ganze nennt sich Grand Prix de la Vereinslieder Song Contest. Das kann man auch in Kürzeln ausdrücken, aber ich habe mich geweigert, das nochmal zu machen, weil ich dabei immer ins Stottern komme. Und da dürft ihr die HSV-Hymne aussuchen. Wir stellen da so, ich glaube, was war das, 14, 15?
14 waren es, glaube ich, ja. 14 Songs stellen wir euch vor, einer gruseliger als der andere. Ein paar schöne sind auch dabei, keine Sorge, aber
und das Ganze wird dann einen bundesweiten Contest geben und unser Song vom HSV wird da natürlich ganz vorne mit abschneiden, weil wir eine Wucht haben, wie wir heute gelernt haben.
Europapokal.
Sowieso.
Und noch eine Wucht hatten wir heute, nämlich unsere Gäste waren eine Wucht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Matthias. Schön, dass du mal wieder da warst. Und sehr Henning, gerne. Auch bei dir kann ich nur das Gleiche sagen. War eine tolle Runde. Sehr viel Spaß. Hoffentlich bald mal wieder.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und wir prügeln jetzt den Namen aus dir raus.
Genau. Aber ich drücke mal aufs Knöpfchen und dann geht das los. Bis dahin, nur der HSV.
Nur der HSV.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.